Guten Abend zu diesem Livestream auf meinem Kanal. Und ich würde mal sagen, ich habe ziemlich genau um 19:30 Uhr gestartet. Habe mir mal vorgenommen, heute etwas pünktlicher zu sein. So zum Ausgleich zur letzten Woche, wo ich ja etwas überfällig war. Ja, und ich habe wieder einiges dabei an Themen und freue mich auch auf eure Live-Fragen. Deswegen ist es ja auch live, dass wir da möglichst interaktiv vorgehen wollen. Was die Themen angeht, die ich dabei habe, habe ich vermutlich sogar etwas Übergepäck, weil ich glaube, es ist zu viel. Ich muss schauen, dass ich hier und da vielleicht mal etwas überspringe. Aber ansonsten sehen wir einfach mal, wie wir zu den einzelnen Punkten kommen und was ihr auch vielleicht dazu beitragen wollt. Von daher legen wir mal gleich richtig los. Ja, und da mal her mit dem Chat, dass ich auch sehe, wer dabei ist. Und da sind schon einige da, die sich gemeldet haben. Guten Abend an alle. Ja, genau. Und auch gerne mit einem Bierchen heute Abend. Kein Problem, ist ja jetzt am späten Abend. Ich habe jetzt nichts da, von daher nur Wasser. Aber ihr dürft natürlich gerne. Guten Abend von der Nordseeküste sogar, schreibt der Reini. Der James Bond ist dabei und der sagt immer Moin, egal wie viel Uhr es ist. Weil er auch aus dem Norden, glaube ich, ist, ne? Und der F. Obermeier aus München, also ist ja fast ganz Deutschland, kann man sagen, vertreten, ne? Ich bin ja so ein bisschen eher in der Mitte. Und ja, sehe schon, wenn man das geografisch sich vorstellt, sind wir ganz gut verteilt. Ja, hallo, guten Abend, Hartmut. Ich mache mich ein wenig kleiner, sodass wir das erste Thema mal angehen können. Und ich habe ja das Ganze ein wenig strukturiert. Man glaubt es kaum. Das Ganze hat ein wenig System. Mit Aktuellem fange ich immer gerne an und da geht es eigentlich so querbeet, was mich im Moment so etwas beschäftigt. Und dann geht es weiter in dem nächsten Bereich, wo es um Investments geht und dann eure Fragen, ja auch meistens zum Thema Investments. Und dann lassen wir das Ganze etwas ausklingen mit dem Punkt Sonstiges und Ausblick. Das ist so das Schema, wo ich aktuell habe und mal sehen, ob das so bleibt, aber im Moment hat sich es eigentlich ganz gut bewährt. In Hamburg sagt man immer Moin, genau. Und auch immer Tschüss, ne? In Hamburg sagt man Tschüss, gibt es auch so ein Lied. Ja, die Telegram-Gruppe, die möchte ich gerne mal kurz ansprechen. Die gibt es ja schon relativ lang. Ich war eigentlich fast Pionier, kann man sagen, auf Telegram. Und habe das damals genommen, weil ich vorher so eine Facebook-Gruppe hatte und ich wollte eigentlich weg von den Big Techs. Also ich meine, ich will nicht jeden zwingen, irgendwo mit diesen Big Techs wie eben Facebook oder Google, wir sind ja jetzt hier auch auf Google mehr oder weniger, aber ich wollte auch eine Plattform schaffen, die da losgelöst von ist. Und da war WhatsApp eben nicht die erste Wahl für mich, sondern es gab eigentlich nur noch Signal und Telegram. Und ich habe mir damals die Telegram und die Signalsoftware angesehen und fand Telegram deutlich besser. Besser, was die Technik angeht. Es geht auch bis heute meiner Meinung nach mehr dort. Es ist ja, Telegram ist ja auch irgendwie losgelöst von allen großen Konzernen. Das ist ja irgendwie, ich glaube, von irgendeinem privaten Millionär irgendwann mal ins Leben gerufen worden. Ganz bewusst außerhalb von diesem Einzugsbereich dieser Big Techs. Und deswegen habe ich mich damals für Telegram entschieden. Aber was ist passiert? Ja, es wurde mehr und mehr so ein bisschen in Verruf geraten, das Ganze, weil eben Telegram ziemlich unkontrolliert auch war zumindest und deswegen hat das Image etwas gelitten von Telegram, aber ich war vorher schon bei Telegram und bin eigentlich bis heute recht zufrieden. Hab mir auch gedacht, warum soll ich jetzt da weggehen? Nur weil es vielleicht auch andere Kanäle gibt, die etwas zweifelhaft sind, teilweise auch kriminelle Kreise, die sich auf Telegram austauschen. Aber das sollte nicht jetzt der Grund sein, dass jetzt alle normalen Menschen dort weggehen. Also ich bin nach wie vor bei Telegram und habe da so eine kleine Gruppe, wo man auch mehr als nur einmal die Woche von mir hören kann, ja, wo ich praktisch in dieser Gruppe, die Sie jetzt hier sehen, Dinge rausschicken kann, die ich vielleicht gerade interessant finde. Und im zweiten Schritt kann man hier auch in eine Diskussionsgruppe gehen, wo man auch miteinander diskutieren kann, ne? Und das war mir eben auch wichtig, dass das möglich ist. Und diese Gruppe ist dann noch mal etwas kleiner, ne? Also das ist praktisch die Einstiegsgruppe und die zweite Gruppe, die ist dann da angedockt und da kann man dann diskutieren. Da kommt nicht jeder einfach so rein. Da muss man praktisch erstmal so eine Anfrage stellen und dann gucke ich, ob es kein Bot ist, weil es gibt sehr viele Bots bei Telegram. Und wenn es kein Bot ist, wenn ich das so weit feststellen konnte, dann lasse ich die Person natürlich auch rein und dann kann auch diskutiert werden. Und an dem Punkt bin ich jetzt und wir haben jetzt eine Gruppe, die ist ein bisschen mehr als 20 Leute, ich glaube 25, 26 Leute. Und es war an der Zeit, mal eine Regel aufzustellen, dass wir vernünftig diskutieren. Da habe ich jetzt mit einigen aus der Gruppe so eine kleine Arbeitsgruppe gegründet praktisch, um einfach mal sich auszutauschen, wie können wir denn Regeln aufstellen, um vernünftig zu diskutieren in so einem ja eher anonymen Kreis ja eigentlich. Und da haben wir folgende Regeln aufgestellt. Regel 1, wir möchten in der Gruppe einen respektvollen und freundlichen Ton untereinander. Das ist Regel Nummer 1, ist ja eigentlich klar, ne? Die zweite Regel war mir auch sehr wichtig, es gibt keine Cancel Culture, also es gibt nicht irgendwie, dass man jetzt eine Meinung grundsätzlich verbietet oder sehr voreingenommen direkt sagt, der hat die Meinung, fliegt raus, ne? Also das wollen wir auf keinen Fall. Aber wenn jemand etwas behauptet, vielleicht etwas Kontroverses behauptet, dann soll er bitte auch eine Quelle mit beisteuern, sodass wir sehen können, ja, was ist das für eine Quelle, in welchem Kontext wurde das jetzt gesagt. Wir können das überprüfen. Und die dritte Regel ist, dass wir nicht einfach nur Links kommentieren oder Links posten sollen, ohne dass irgendein Kommentar dazu kommt. Weil ich will schon wissen, was ist das für ein Link? Soll ich mir den jetzt anschauen? Soll ich meine Zeit investieren, mir diesen Link anzuschauen? Das heißt, da hätte ich gern noch etwas zusätzlich. Das sind unsere drei Regeln und ich hoffe, dass wir mit den drei Regeln dann in Zukunft ganz gut hinkommen in der Telegram-Gruppe. Und auch hier die Einladung an alle, die jetzt hier live dabei sind, wenn einige dabei sind, die noch nicht da in der Gruppe drin sind. Ihr seid ja alle interessiert in dem Thema, das ist ja ganz klar, offensichtlich. Die herzliche Einladung kommt gerne in die Gruppe rein, auch in die Diskussionsgruppe, wenn ihr euch mit den Regeln da anfreunden könnt. Aber ich glaube, die sind ganz, ganz okay, ist der aktuelle Stand. Und wenn sich da was ändern sollte, werden auch die Regeln nochmal überarbeitet. Ja, das ist zum Thema Telegram. Dann habe ich heute meinen Newsletter verschickt. Der eine oder andere hat auch vielleicht den heute bekommen, heute Morgen. Wurde um 7 Uhr verschickt. Und ja, ich kann euch da grundsätzlich ganz kurz auch mal zeigen, wie der aussieht. Den kann man ja auch hier im Nachhinein online sich anschauen. Ich kann auch gern den Link mal in den Chat posten. So sieht der aus, der Newsletter. Immer so ein bisschen Einleitung mit drin. Natürlich verweise ich auch auf die Dinge, die ich auf YouTube mache. Bin da jetzt ganz happy und stolz, dass da eben der YouTube-Kanal auch wächst in der letzten Zeit. Also für meine Verhältnisse ist das absolut top, ne? Dass ich da so viel Aufrufe habe. Und auch nochmal hier vermerkt, warum der YouTube-Kanal aus meiner Sicht sich ein bisschen abhebt von anderen, weil ich eben da sehr strikt bin und das Ganze sehr, ähnlich wie als Honorarberater eben auch, das Ganze sehr objektiv und neutral und ohne Beeinflussung machen möchte. Ich habe dann auch noch ein Thema, was wir heute noch uns näher anschauen wollen. Deswegen gehen wir da jetzt gar nicht weiter rein. Nur mal so einen kurzen Überblick. So sieht der aus. Der wird einmal im Monat ungefähr verschickt. Und ich denke, das ist auch nicht zu viel. Da kann man sich einmal im Monat dann mal, kann man da mal drüber lesen, wenn man will. Und deswegen auch hier der Hinweis, wer Interesse hat, der kann sich da relativ schnell eintragen. So, und jetzt kommen wir zum Investment-Check. Und da haben wir ein paar Themen dabei und gerne auch von euch was beisteuern, wenn ihr was habt. Der F. Obermeier, kann ja auch Fritz sagen, ne? Wir kennen uns ja, ich war ja schon in München, das war zur Oktoberfestzeit und der Fritz kommt ja von München, hat er ja auch schon geschrieben, haben wir uns auch mal persönlich live getroffen. Ne? Und er fragt schon was wir auch gerne später, erinnere mich auch gerne dran, nochmal aufnehmen wollen. Das passt auch ganz gut zu einem Thema. Er würde gern kapieren, warum langlaufende Anleihen, also oder auch Anleihen-ETF zinsempfindlicher sind als kurzlaufende. Ne? Das ist ja diese, das sieht man ja insbesondere letztes Jahr, wie da eben teilweise diese Anleihen so schnell reagieren und auch manchmal sehr heftig reagieren, auch auf Zinsveränderungen. Ja, mein erstes Thema ist ein Thema, was auch im Newsletter drin war. Und zwar habe ich das Thema aufgegriffen, weil ich aus irgendeinem Grund gesehen habe, dass VW eigentlich ziemlich günstig bewertet ist. Also ohne, dass es jetzt eine Kaufempfehlung sein soll, habe nur gedacht, die sind eigentlich ziemlich gut bewertet. Da wollte ich mal sehen, wie sieht es eigentlich aus so in der Welt mit Automobilherstellern. Und klar, dann ist immer das Thema auch direkt da mit Tesla. Ne? Und ich sage ja immer, Märkte sind effizient. Ja, also Märkte sind effizient, meiner Meinung. Es gibt keine Information, die auf der Welt bekannt ist, die nicht in kürzester Zeit in den Preisen auch drinsteckt. Ja? Also es gibt's nicht, dass man jetzt in der Zeitung was liest und dann sich überlegt, oh, das könnte ja einen Einfluss auf den Kurs haben und dann versuche ich diese Information zu nutzen und kaufe mir jetzt zum Beispiel diese Aktie. Da ist das längst eingepreist, ja, schon längst. Ja? Und von daher, das ist Effizienz, das ist eine Markteffizienz. Was aber nicht so ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Märkte immer rational sind. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, ob der Markt rational ist. Der Markt kann ja durchaus irrational sein, weil eben der Markt, und was heißt der Markt, wie alles in der Markt, einem Wert einen gewissen Preis beimessen, weil wir sagen, ist einfach so. Ne? Also wir sind der Meinung, das ist durchaus angebracht. Und wie krass der Unterschied ist, sieht man halt insbesondere bei diesen Automobilherstellern. Na, und jetzt habe ich jetzt mal Tesla aufgegriffen. Tesla ist ja jetzt, und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich da länger nicht mal so genau hingeschaut habe, einer der größten Positionen im MSCI World. So, jetzt hat sich aber trotzdem bei der Aktie einiges getan in letzter Zeit. Ich habe mal hier jetzt die Kursentwicklung seit Anfang 2021 genommen. Da haben wir ja gerade jetzt hier in der letzten Zeit einen starken Absturz erlebt, ja, die war ja schon bei über 350 Euro und liegt jetzt irgendwo bei 150 Euro, das ist der aktuelle Stand. Und jetzt mal Blick in die Realität, also die Fakten, ja, einfach mal schauen, fundamental, ich bin ja eher so derjenige, der auf Fundamentalwerte schaut. Zu dem anderen Thema kommen wir noch, wir hatten ja letztes Mal das Thema mit der Strategie, da geht es ja mehr um die Technik, um die Charttechnik. So, und hier haben wir jetzt aber die Fakten, ne, die reale Welt. Was gibt es her an Informationen? Ich habe jetzt hier die Anzahl der verkauften Fahrzeuge aus dem Jahr 2021. Ich habe tatsächlich die aus dem Jahr 2022 jetzt nicht gefunden. Wenn die jemand hat, kann er die gerne mal posten. Aber ich habe die aus dem Jahr 2021 gefunden. Und da sehen wir, dass Tesla ja unter ferner Liefen ist, was die Anzahl der verkauften Fahrzeuge angeht. Klar, die haben sich gesteigert, das mit Sicherheit. Aber wie weit ist der Abstand? Also Toyota und VW sind die klaren Marktführer in dem Bereich. Und auch nochmal fundamental gesehen, der Wert von Tesla beträgt 421 Milliarden, gemessen am Börsenwert. Von Toyota 184 Milliarden und von VW 73 Milliarden. Das sind ja Welten. Ne? Also ich bin ja weniger der Einzelwertkäufer, aber ich sehe halt hier wirklich Welten von Unterschied. Und dann nochmal die Dividendengeschichte, auch da sind wir bei VW ziemlich gut dran, das sind ja jetzt die Vorzüge hier. Und dementsprechend das KGV, also Kurs durch den Gewinn, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, umso niedriger das ist, umso besser ist es ja, liegen wir hier bei 4,6, während wir bei Tesla eben bei 33,5 liegen. Und das ist halt schon irgendwo in einer Branche eine große Spanne. Jetzt sagen natürlich viele, Tesla ist halt mehr Technologie, ne, weil die eben ja, ein fahrendes iPad fast sind, ne? So kann man es natürlich sehen. Nur so kann man es sich erklären. Jetzt schreibt Reini, hier wird Stellantis vernachlässigt. Die Plattformen sind variabler als bei VW, Tesla und können sowohl Verbrenner als auch ECV nutzen. Machen satte Gewinne. Also Stellantis, ist das ein Automobilhersteller? Ja, da Tom, Namen aus dem Saarland, das kann ich nur zurückgeben, Namen aus dem Saarland. Und der Fritz, vielleicht liegt es auch daran, dass Tesla zum Beispiel in Deutschland 2021 39.000 Autos verkauft hat und 2022 69. Ja gut, das ist die Wachstumsgeschichte ist da intakt, keine Frage. Das heißt, es ist eben diese Wette auf dieses weitere Wachstum in Zukunft. Ne? Das muss man so eben sehen. Das ist aber auch nochmal ein ganz guter Hinweis auf das Thema Wachstumswert, Value-Wert. Wachstum, Value. Das sind ja zwei Lager, die sich da gegenüberstehen und wird an dem Beispiel ziemlich gut deutlich, wie ich finde. Und habe deswegen auch zu dem Thema passend, jetzt bin ich aber hier ein bisschen im Weg, mal eine schöne Grafik mitgebracht von Dimensional. Dimensional ist ja auch so eine Fondsgesellschaft, die eben diese Fonds auflegt, die historische Marktprämien berücksichtigen. Ne? Und eine wichtige Unterscheidung bei Dimensional ist eben auch das Thema Value und Growth, also Wachstum. Und die nehmen halt immer sehr lange Zeitreihen. Ne? Also wir schauen uns ja hier nicht die letzten 10 Jahre an, sondern wir schauen uns ja hier wirklich eine Zeitreihe an. Das sind amerikanische Werte. Bis 1926 Und da sehen wir eben, dass wir hier, was das Kurs-Buchwert-Verhältnis wiederum angeht, auch so eine fundamentale Kennzahl, Kurs-Buchwert-Verhältnis, das heißt, wie oft oder wie viel höher liegt die Marktbewertung im Verhältnis zum Buchwert, also zum tatsächlichen Bilanzwert zum Unternehmen. Ne? Wenn da jetzt zwei Kursbuchwert von zwei ist, dann ist das praktisch so, dass Unternehmen doppelt so hoch an der Börse bewertet ist, wie es fundamental bilanziell tatsächlich an Wert derzeit hat. Wenn das Unternehmen stark wächst, wächst es ja in diese Bewertung hinein. Ne? Von daher ist das auch gerechtfertigt. Aber wir sehen halt schon, dass es bei den, gerade bei den Value-Werten, dass wir da eigentlich ziemlich gut im Durchschnitt liegen und dass wir bei den Wachstumswerten jetzt gerade auch letztes Jahr eine starke, ja, vielleicht Übertreibung eben gesehen haben und das hat sich jetzt nochmal ganz stark normalisiert. Also in diesem großen Bild blendet man ja auch immer so dieses kurzfristige dann nochmal schön aus und hat nochmal, ja, mehr Überblick über die Verhältnisse und deswegen finde ich es immer ganz nützlich, so mal da drauf zu schauen. Stellantis Fusion auf Fiat, Chrysler und Peugeot, Opel. Okay, alles klar. Da sieht man eben, ich bin nicht so auf diesem Einzelwert-Trip, dass ich mich da jetzt mit vielen Einzelwerten so stark auseinandersetze, weil ich halt immer mehr gestreut investiere über Fonds, ETF. Und ich würde auch jetzt nie so einen kleinen Wert kaufen. Ne? Ich kaufe persönlich nur große Werte, die ja zig Milliarden schwer sind, beziehungsweise so zu den größten der Welt gehören, beziehungsweise Marktführer in irgendwas sind, ne? Bei Einzelwerten jetzt. Und das erscheint mir dann noch eher noch einen kleineren Wert zu sein. Logisch. Die Wachstumschancen sind entsprechend groß. Von daher ist es eben unter der Kategorie spekulativ einzuordnen. Ja, da habe ich noch einen schönen Hinweis bekommen von einem Kunden. Der hat was gelesen im Kapitalheft. Und das ist auch immer das, wo ich sage, Finanzhefte darf man gerne lesen, aber immer mit etwas Vorsicht. Denn immer die Frage sich stellen, ja, wer schreibt das jetzt und mit welchem Hintergedanken? Ist es wirklich neutral? Ist es wirklich jetzt ohne Interessenskonflikt? Und ich zeige euch mal gerade, was ich da für eine Schlagzeile meine. Deutschland und die verschenkten Milliarden, ne, steht da drin. Ein relativ aktueller Artikel und da geht es jetzt drum, dass es doch auch Zertifikate gibt, ne? Warum man eben die Zertifikate da so als riskant empfindet. Ich würde euch am besten mal ganz gerne, was ich hier mir nämlich schon notiert habe, zeigen, beziehungsweise ich habe mal schon ein paar Markierungen hier gemacht, was mir bei dem Artikel eben aufgefallen ist. Der ist mutig, der Artikel, weil es wurde sogar in dem Artikel selbst wurde sogar ein Einzelzertifikat genannt mit Wertpapierkennnummer. Das heißt, man kann sich auch direkt da mal anschauen, was da genau gemeint ist in dem Artikel, na, wenn das heute noch was wird. Gucken wir mal so rein. Also, ihr schreibt da, auch dies haben viele Bundesbürger so zu bieten, wissen aber nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Also es geht darum, dass die Leute eben viel Geld auf dem Festgeld, auf dem Girokonto haben. Aktien wirken manchmal zu riskant, Zertifikate haben sie schon einmal gehört, man weiß aber nicht, was das konkret ist. Also es stimmt, ich glaube, mit Zertifikaten haben viele noch nichts zu tun gehabt. Das Geld ist dort aber besser aufgehoben als auf Girokonten oder in Spareinlagen. Das ist schon mal die erste Aussage, wo ich großes Fragezeichen dran mache. Das kann man ja so nicht behaupten, dass es dort besser aufgehoben wäre. Ich meine, es gibt solches und solches. Man kann es ja gar nicht vergleichen grundsätzlich. Die Zertifikatewelt ist sehr bunt, kunterbunt. Ja? Also da gibt's alles. So, und dann schreibt er weiter, also das Geld ist dort besser aufgehoben als auf Girokonten oder in Spareinlagen, die laut Bankenverband bis zu 3.000 Milliarden in Deutschland ausmachen, also 3 Billionen. Ne? Die Deutschen sind ja reich und vieles liegt ja eben auf Girokonten oder auf Sparkonten. Also die Aussage ist schon sehr bedenklich. Ich meine, das ist ein Artikel, der läuft unter Kapital und jeder, der vielleicht denkt, Kapital ist seriös und gut, sind sie ja auch, ja, aber der nimmt dann vielleicht direkt das so als bare Münze und sagt sich, okay, dann könnte ich ja auch mein Geld, das ich jetzt so als Reserve irgendwo auf dem Sparkonto liegen habe, in ein Zertifikat investieren. Guck mal, wie weit die Seite hier ist. Ah ja. So, also, dann schreibt er weiter, machen wir es also einfach. Eurostoxx, Nasdaq und oder DAX sind Aktienindizes, die schwanken können und die Rendite abwerfen, die der Index ebenso erzielt. Okay, positiv wie negativ, 1:1. Zertifikate ermöglichen, eine konkrete Rendite anzupeilen und gleichzeitig das Risiko deutlich zu senken. Das ist pauschal so auch falsch, ne? Das kann man so auch nicht sagen. Stimmt nämlich so nicht. Es gibt Zertifikate, wo es vielleicht so ist. So verdienen sie ordentlich Prozente, ne? Und jetzt kommt es dann hier, und jetzt hat er auch ein Beispiel hier drin, und zwar die Kennnummer KG91D6 von der Citi bietet Ihnen 10% Rendite bei einer Laufzeit bis Dezember 2023. Das Tolle daran, der Nasdaq-Index kann sogar bis zu 33% fallen und Sie bekommen diese Rendite, Bonusrendite genannt, immer noch. Also da haben wir so eine Zertifikatestruktur, die gibt es öfters, die auf einen Index sich konzentriert, in dem Fall ist der Nasdaq, und sagt eben aus, wenn der Nasdaq nicht zu stark fällt, bekommt man einen vorher festgelegten Zins oder eine festgelegte Rendite. Bis zu dem Punkt, wenn der weiter steigt, hat man nichts davon. Und wenn er eben nicht so stark fällt, wie es im Zertifikat vereinbart ist, dann kann man auch Geld verdienen, obwohl der Nasdaq eigentlich gefallen ist. Ne? Das ist auch komplett so richtig. Aber weil er hier irgendwo noch schreibt, hier der Abstand zur Sicherheitsbarriere beträgt hier 16%. So viel kann der Index also fallen. Irgendwo steht noch was drin, von wegen, das kann eigentlich kaum passieren, dass der so stark fällt. Und ich habe hier mal den Nasdaq-Index genommen, vom Höchststand 2022 bis zu dem Stand jetzt hier, das war jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, im Oktober 22, und da haben wir einen Rückgang von über 30% gehabt. Also da hätte man mit dem Zertifikat auf jeden Fall einen Verlust gemacht. Ich weiß nicht, wie das hier in der Runde ist, ob da einige mit Zertifikaten arbeiten. Das heißt, dieser Puffer, der in dem Zertifikat hinterlegt ist, und das Zertifikat kann man sich hier auch anschauen. Cap-Bonus-Zertifikat nennt sich das. Da ist auch alles festgelegt, ne? Also der Kurs des Basiswerts bei Emission. Dann haben wir das Bonuslevel, das ist das Maximale, was man verdienen kann. Und die Barriere, die darf eben nicht gebrochen werden, ist bei 7.800 Punkten. Ne? Und das wäre also, was die Verlusthöhe angeht, wäre das also leicht möglich, dass das passiert. Und dann hat man eben keine Rendite, sondern eben einen Verlust, so stark wie der Index gefallen ist. Teilweise auch mehr, weil es noch ein gewisses Aufgeld gibt. Und von daher ist das keineswegs, also schon mal gar nicht ein Vergleich zum Festgeld oder dem Girokonto. Es ist eine Investition mit Puffer, das ist richtig. Dafür leiht man aber auch, und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, der Citibank in dem Fall Geld. Das ist eine Inhaberschuldverschreibung, man leiht dieser Bank Geld. Man hat keine Einlagensicherung, darf man nicht vergessen. Und wenn die Bank pleite geht, ist das Geld futsch. Ne? Das ist Lehman. Das ist so, wie es bei Lehman war, Lehman Brothers. Da war das Geld damals auch weg. Und viele, wir erinnern uns, einige wissen es vielleicht, damals haben viele Sparkassenkunden in Lehman-Garantiezertifikate investiert. Viele ältere Leute auch, die keine Ahnung hatten von diesem Ausfallrisiko. War ein riesiger Skandal. Aber die Zertifikatewelt läuft wieder besser, immer mehr, die in Zertifikate investieren. Ist auch nicht pauschal jetzt schlecht, will ich also damit nicht sagen, aber hat eben doch immer so ein paar Besonderheiten, die man berücksichtigen muss. Und das ist insbesondere auch das Thema Ausfallrisiko. Und dazu noch zum Abschluss, es gibt da so ein Heft, wo ich ganz gerne auch ab und zu mal lese. Das nennt sich der Zertifikateberater. Und da ist auch immer drin ein Rating. So, und das ist eben bei Zertifikaten total wichtig, dieses Rating zu beachten. Ich zeige euch das mal, wie das in dem Heft aussieht. Ist sehr interessant. Wenn ich es jetzt finde. Hier, Moment, das habe ich gleich. Haben wir es gleich. So. Der Zertifikateberater. Da sind auch viele Zertifikate drin. Und wie gesagt, da gibt es wirklich die allerdollsten, also unterschiedlichster Art. Aber ich möchte euch jetzt eigentlich nur mal diese Übersicht zeigen. Hier, das sind die verschiedenen Emittenten von Zertifikaten. die als Bank ja auch bewertet werden mit einem Rating. Und das ist eben wichtig, weil ich muss ja irgendwo schauen, ist das jetzt eine angemessene Rendite, weil ich ja auch das Risiko des Ausfalls der Bank mit berücksichtigen muss. Wenn wir hier mal schauen, bei der Citigroup haben wir, am besten schauen wir hier auf die Credit Default Swaps, das sind die Aufschläge für die Absicherung gegen den Ausfall. Da liegen wir bei 103, also 103 Basispunkte Aufschlag. Das ist schon deutlich mehr als bei vielen anderen Banken. Schlechter ist eigentlich noch die Credit Suisse. Die sind ja auch entsprechend, die haben ja entsprechend Probleme. Oder hier die IKB ist relativ hoch, also auch die wird vom Markt, ne, das ist ja praktisch eine Marktbewertung, als relativ oder zumindest mal riskanter als andere Banken gesehen. Und auch ja, die Raiffeisenbank hier, ne, mit 179 Basispunkten. Aber eben auch die Citigroup. Jetzt kann man von diesen Ratings ja auch halten, was man will. Das sind die Ratings hier und das hier sind aber eher so die Marktpreise der Absicherung. Daher, das muss man leider bei dem Zertifikategeschäft mit berücksichtigen. Und das macht das Ganze ja auch nicht weniger komplex dann. Von daher genau schauen, was mache ich da und passt das wirklich zu meinem Risiko. Und wenn jemand Zertifikate hat, kann er mir auch gerne mal schicken. Ich schaue mir die auch gerne an. Gibt ja jetzt mittlerweile auch bei Sparkassen und bei Volksbanken immer wieder mal Zertifikate als Anlagemöglichkeit. Hier wirklich immer auf die Details achten. Und gerade was so diese Verlustpuffer nach unten angeht, da kann man nie sagen, das kann nicht passieren. Ne? Also das denken viele vielleicht in dem Moment, aber das kann ganz schnell sein, dass es dann doch nicht ausreicht vom Puffer her. Ja, Rendite kommt von Risiko, schreibt Namensänderung. Ganz genau so ist es. Ja? Und der Fritz schreibt, wieso wird so etwas angeboten? Da verliert doch der Emittent wahrscheinlich. Wieso soll der Emittent verlieren? Also der Emittent verliert garantiert nicht, das ist nämlich die Bank, ja, und die Bank gewinnt immer. Das heißt, die hat das Geschäft im Hintergrund mit verschiedenen Derivaten, da wird es also wirklich komplex, schon so weit eingetütet. Ne? Das heißt, egal wie das ausgeht, für die Bank bleibt der Ertrag mit dem Wertpapier. Und für mich als Anleger gilt, okay, gewinne ich jetzt mit der Position, die ich habe, oder verliere ich mit der Position, die ich habe? Das hat was mit Long- und Short-Positionen zu tun. Wie gesagt, das ist im Hintergrund relativ komplex. Ich habe das mal gelernt im Studium, müsste aber auch da nochmal genau reinschauen, wie das von der Derivatestruktur tatsächlich dann aussieht. Aber die Bank verliert da definitiv nie was. Namensänderung, haben die nicht irgendwelche faulen Kredite und so weiter in Zertifikate verpackt? Ja gut, das war in der Finanzkrise wurden, ja genau, also Zertifikate sind ja letztlich zusammengebaute Konstrukte der Bank. Die Bank baut sich da was zusammen. Das ist wie so ein großer Baukasten. Deswegen kann man nie sagen, Zertifikat ist gut oder schlecht, weil es kommt immer aufs Zertifikat an. Es sollte möglichst einfach sein für den Kunden. Aber was die Banken daraus machen, ist Fantasie pur. Die können alles draus bauen. Und damals hat man eben verschiedenste Hypothekenkredite, ja, in ein Papier hineingebaut und hat das eben als komplettes Paket verkauft. Da kam eben noch eine Ratingagentur, die gesagt hat, keine Ahnung, Triple A, Double A, also war alles dann gut bewertet, aber innen drin war es halt marode, ne? Die ganzen Kredite sind dann eben reihenweise ausgefallen und damit war eben das Zertifikat doch nicht so bonitätsmäßig gut. Jetzt schreibt der Hartmut, bevor ich Zertifikate kaufe, fahre ich nach Wiesbaden und setze mich ins Casino an den Roulette-Tisch. Ja gut, wie gesagt, also das ganz so pauschal würde ich es jetzt eben nicht sagen, weil es gibt schon auch sehr spekulative Zertifikate, wo man sagen kann, Totalverlust ist relativ wahrscheinlich. Bei so einem Zertifikat ist der Totalverlust eher unwahrscheinlich, weil da müsste tatsächlich die Citigroup pleite gehen, was ja tatsächlich nicht hochwahrscheinlich ist. Aber der Verlust, ein deutlicher Verlust, auch zweistelliger Verlust, ist eben durchaus drin. Und nehmen wir mal das Gegenstück an. Der Nasdaq würde jetzt sehr stark performen. Man ist ja nur bis zum gewissen Prozentsatz dabei. Alles, was darüber hinausgeht, schaue ich halt eben zu. Da wäre mir dann tatsächlich so ein ETF eigentlich lieber. Da habe ich keinen Zeitdruck, kann einfach abwarten und selber entscheiden, wann ich wieder raus will. Beim Zertifikat ist es halt so, ich kriege eben gesagt, dann und dann ist Ende. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt ausgegangen ist, ne? Ob ich es gewonnen habe oder ob ich verloren habe bei der Wette. Und das ist mir auch irgendwie zu kurzfristig alles. Wenn eine Aktie, schreibt der Fritz, um 35% fällt, kann sie sich erholen. Das Zertifikat wird wertlos. Nee, wird nicht wertlos. Das wird nicht wertlos. Es wird entweder ausbezahlt zu dem dann gültigen Kurs oder, und das wird auch oft gemacht, wird statt der Rückzahlung einfach ein Indexzertifikat geliefert. Das heißt, ich mache dann halt von mir aus 35% Verlust und bekomme ein Indexzertifikat und kann das eben halten, Prinzip Hoffnung, bis der Index sich erholt. Ne? Dann habe ich halber kein ETF, dann habe ich ein Zertifikat und leihe womöglich dauerhaft der Bank eben Geld damit. Und das ist bei der Aktienanleihe auch ähnlich, da bekomme ich eine Andienung des Basiswertes. Thomas Schmali schreibt, Zertifikate sind auch kein Sondervermögen oder wenn die Bank pleite geht, sind doch auch die Zertifikate futsch. Ja, das habe ich ja eben erklärt anhand von dieser Tabelle, wo ich mir eben auch mal anschauen muss, wem leihe ich denn da Geld? Das ist eben, wie gesagt, wie er richtig sagt, der Thomas, es ist kein Sondervermögen. Es ist eine Inhaberschuldverschreibung und es ist ein Kredit für die Bank in dem Sinne. Die Bank refinanziert sich somit. Deswegen kann ich auch mal schauen, und da habe ich auch noch was dabei. Was kriege ich denn an Zins, wenn ich einfach nur der Bank Geld leihe als Inhaberschuldverschreibung oder als Anleihe? Und bei der Citibank bekomme ich, oder Citigroup bekomme ich locker 2, 3, 4%, je nach Laufzeit, schon als reine Anleihe. Ne? Das heißt, das hier ist ja auch eine Anleihe in dem Sinn, nur etwas komplizierter. Aber ich kann auch der Citigroup auch so Geld leihen, ne? Und dann ohne irgendwelche Bedingungen. Da habe ich nur das Risiko, dass die eben komplett ausfallen. Also, dass ich dann halt Totalverlust erleide. Wie halt hier auch beim Zertifikat. Aber habe eben eine fixe Couponzahlung. Bin nicht auf irgendwelche Bedingungen angewiesen. Jawohl, gut, das war das. Das haben wir ja eben besprochen. Ne? Also, dass diese 35% Puffer, wo man da gerne ausruft, schnell mal aufgebraucht sind. Ich habe das auch tatsächlich selbst schon erlebt, habe da auch schon meine Erfahrungen gesammelt, wo ich auch dachte, nee, nie und nimmer. Ne? Also fällt der Index so stark, das war damals auch, glaube ich, der DAX gewesen und ja, war eben irgendeine Krise. Ne? Und die Konditionen sind immer dann besonders gut, wenn man nie und nimmer davon ausgeht, dass das passiert. Und meistens ist es dann auch so, dass naja, so ein bisschen Korrektur in der Luft auch liegt. Ne? Und dann kommt diese Korrektur. Und wie schnell geht das, dass so ein Index dann mal auch mal 10%, 20%, 30% fällt? Ne? Also von daher, das Risiko müssen wir alle tragen, wenn wir an den Märkten und Börsen der Welt investiert sind. Ja, kurzer Schwenk zum Thema Zins. Also Zinsen sind ja sowieso für uns alle in jedem Bereich, wo wir investieren, total wichtig. Und da wir da in der letzten Zeit ja eine starke Zinsanhebung hatten, haben wir eben auch, was die Finanzierungskonditionen angeht, deutliche Verschlechterungen erlebt. Also jetzt, wenn wir jetzt von Geldanlage ausgehen, ist es ja gut, wenn ich mehr Zins bekomme. Erstaunlicherweise haben die Banken, was die Geldanlagekonditionen angeht, da nicht so schnell reagiert, wie es am Markt vielleicht gegeben war. Aber auf der Seite der Finanzierung haben die Bank sehr schnell reagiert. Na, wen wundert's? Und was ich hier habe, ist für alle, die vielleicht mit Finanzierungskonditionen auch zu tun haben, die auch vielleicht eine Baufinanzierung oder eine Immobilienfinanzierung haben und vielleicht in den nächsten Jahren ein Vorwartdarlehen machen können. Das hier sind die Einkaufskonditionen der Bank für die 10-jährige Zinsbindung. Das sind sogenannte Zinsswaps. Das heißt, die kaufen, die refinanzieren sich das halt so. Und wenn man jetzt hier aktuell so bei 2,8% liegen wir da ungefähr bei den 10-Jährigen. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, ist dann eben die Zinsmarge. Und deswegen habe ich den Chart mal dabei, dass man eben auch mal sieht, wie dramatisch dieser Anstieg war und wie extrem teuer jetzt eben dadurch die Kondition für die Finanzierung geworden ist, insbesondere bei Immobilien. Und das alles hängt miteinander zusammen und hat eben Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Auf vieles hat das Auswirkungen, aber auch auf die Immobilienmärkte. Ich habe mal hier ein Beispiel dabei. Eine 10-jährige Zinsbindung mit 35-jähriger Laufzeit ist so Durchschnitt, wenn man jetzt neu finanziert. Und ein Zins von 1,5% beim Annuitätendarlehen war vor einiger Zeit noch relativ leicht. Es war sogar noch günstiger möglich. Es war sogar teilweise unter 1%. Und jetzt, wenn man gut ist, wenn man gut Sicherheiten hat, dann zahlt man mal schon vielleicht jetzt, also mal Glück hat, 3,5% für die 10-jährige Zinsbindung. Also ist deutlich, deutlich gestiegen. Was macht das aus? Es macht im Monat rund 375 Euro aus an Belastung, ne? Also wir haben bei der alten Finanzierungskondition ungefähr 1070 Euro im Monat und bei der neuen Finanzierungskondition sind wir bei 1445 pro Monat. Ja, und das ist schon was, ne? Das ist jeden Monat. Das ist jeden Monat 375 Euro mehr. Und da kippt schon die eine oder andere Finanzierung, die das vorher noch hinbekommen hätte. Ne? Vielleicht knapp, ne? Vielleicht gerade so. Aber da kippen eben jetzt viele weg. Und das ist eben dann im gleichen Moment fehlende Nachfrage auf dem Immobilienmarkt nach was auch immer. Ja, wenn es ein Neubau ist, eben nach Baumittel, nach Handwerker. Und wenn es eine Bestandsimmobilie sein sollte, dann wird eben da weniger Käufernachfrage sein. Namensänderung schreibt, Sachen auf Pump kaufen war noch nie so mein Ding. Hauskauf hatten wir überlegt, aber wenn man sich ausrechnet, was man da an Zinsen raushaut. Ja gut, jetzt haut man halt mehr raus wie vorher. Ne? Vorher war es relativ wenig. Da hat jeder, wenn er gut finanziert hat, jetzt eigentlich ein ganz gutes Geschäft gemacht. Und jetzt ist es eben deutlich teurer geworden, die Zinskosten. Hier habe ich jetzt auch wieder was aus dem Finanzheft und da schreibt ein Max Herbst zum Thema Bauzinsen und das hat mich dann wiederum etwas stutzig gemacht, sehr genau wie die Zinsen sich verändern werden, ne? Und da wird etwas vorgegaukelt, was man so tatsächlich eigentlich nicht machen kann, so in die Zukunft schauen. Er schreibt hier, ich erwarte, dass die Bauzinsen in den nächsten Monaten etwas fallen. Und dann nochmal leicht ansteigen auf 3,5 bis 4%. Also der hat das ganz genau im Blick anscheinend, wie die Kondition sich in Zukunft da entwickelt. Das könnte auch schon Overconfidence Bias sein. Also das heißt so diese Selbstüberschätzung. So, der ist schon lange am Markt, der kennt sich wahrscheinlich schon gut aus, ganz klar. Aber jetzt glaubt er auch schon die Zinsen genau vorhersehen zu können. Und da überschätzt er sich, ne? Weil wenn er das wirklich könnte, der könnte ja Geld verdienen ohne Ende mit Zinsgeschäften am Markt. Was schreibt er weiter? Die Kaufpreise werden sich vorerst auf dem aktuellen leicht gesunkenen Niveau einige Zeit halten und dann ganz leicht ansteigen. Also der hat offenbar wirklich die Glaskugel gepachtet, ne? Irgendwo weiß der mehr wie wir, keine Ahnung. Ich finde es halt ein bisschen bedenklich, wenn jemand das dann so für bare Münze nimmt und sich komplett danach ausrichtet, könnte der ganz schön Pech haben am Ende, ne? Wenn er nämlich jetzt vielleicht zögert und na, vielleicht will er jetzt ein Vorwartdarlehen machen oder auch nicht. Aber sich dann darauf verlässt, dann kommt es ganz anders. Ich meine, für ihn ist es ja einfach nur so mal dahingesagt, aber viele orientieren sich eben dann sehr stark daran und das kann auch nach hinten losgehen. Ja, hallo Zuckerfrei, schön, dass du dabei bist. Besser später als gar nicht und man verpasst ja auch nichts, ne? Weil jetzt sind wir zwar live ist live, aber das Ganze ist ja jetzt nicht verloren. So, ja, gehen wir mal weiter im Text. Genau, das ist ja das, was letztendlich dann damit auch zusammenhängt im großen Ganzen, dass eben die großen Metropolen, was die Immobilienpreise angeht, da demnächst wahrscheinlich starke Korrekturen erleben. Und besonders spannend fand ich jetzt zum Beispiel, Frankfurt ist da weltweit eine der Hotspots, wo es offenbar eine große Überbewertung gibt, ein großes Blasenrisiko. München natürlich auch, ja, aber ganz oben mit dabei ist halt Toronto, Frankfurt, Zürich und München dann eigentlich. Ne? Also da sind wir dann schon bei der starken Überbewertung und da wird sich dann irgendwann auch mal die Uhr in die andere Richtung drehen. Ja, eure Fragen. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen und wir hatten ja letztes Jahr schon was angesprochen, was für mich jetzt was Neues war. Ich habe das also so noch nicht gehört. Und habe auch gesagt, ich werde mich ja damit mal etwas beschäftigen, habe das auch gemacht. Jetzt bin ich nicht derjenige, der das jetzt bis ins letzte Detail durchdrungen hat, aber ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Es ging um eine Strategie. Um eine Strategie, die nennt sich GTAA. Und ich hatte ja beim letzten Mal gedacht, es wäre dieser Mark Faber, aber der war es nicht, weil dieser Mark Faber, den ich im Kopf hatte, der ist Fondsmanager. Ne? Ich wusste nicht, dass der irgendeine Strategie da mal entwickelt hatte. Das wäre mir neu gewesen und war ja auch nicht so. Es war ein anderer Faber und der hat dazu auch ein Buch geschrieben und hat da eben was beobachtet am Markt und hat daraus eine Strategie entwickelt. Und die hat auch in der Vergangenheit gut funktioniert. So, ich erkläre euch das mal kurz, diese Strategie. Also GTAA ist Global Tactical Asset Allocation, also globale, Moment, ich kann mich hier auch ein bisschen kleiner machen, das ist überhaupt kein Problem. So, globale Tactical Asset Allocation. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Seine Idee: Wird eine 200-Tage-Linie negativ geschnitten, fließt das Geld nicht auf das, also nochmal, eins zurück. Es geht um die 200-Tage-Linie. Ne? Und zwar schaut der sich verschiedene Anlageklassen an und reagiert immer orientiert an der 200-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie gibt den Durchschnitt des Preises innerhalb der letzten 200 Tage an. Ist entsprechend viel träger wie die tägliche Veränderung vom Kurs. Wenn der Kurs heute hochgeht, morgen runter, reagiert die 200-Tage-Linie halt kaum. Die 200-Tage-Linie orientiert sich am 200-Tages-Durchschnitt des Preises. Deswegen hat diese 200-Tage-Linie durchaus eine Berechtigung und ist auch für viele technischen Analysen eine wichtige Marke. Und da kommen wir auch gleich dazu noch. Ich habe die 200-Tage-Linie auch mir immer mal wieder angeschaut. Und diese GTAA-Strategie nutzt insbesondere die 200-Tage-Linie, eigentlich nur die 200-Tage-Linie, und sagt sich, wenn ein Asset, also eine Anlageklasse, über der 200-Tage-Linie liegt, dann kaufe ich. Rutscht es darunter, dann verkaufe ich. Und das hat zur Folge, dass ich eben bei starken Verlusten eigentlich dann noch relativ frühzeitig die Handbremse ziehe, ja, und rausgehe. Und wenn es eben dann, wenn die 200-Tage-Linie dann eben wieder nach oben geht, oder wenn ein Wert über der 200-Tage-Linie liegt, dann kaufe ich nochmal zu. So, das ist eigentlich so die Idee dahinter. Ne? Und jetzt haben wir hier noch so eine Optimierung. Und zwar ging es jetzt halt, und da habe ich schon die erste Kritik. Wird eine 200-Tage-Linie negativ geschnitten, fließt das Geld nicht auf das Tagesgeldkonto, sondern in 10-jährige US-Staatsanleihen. Diese gelten auch als relativ schwankungs- und risikoarm. Und das ist schon schlecht gealtert, wenn man sich mal jetzt zum Beispiel letztes Jahr anschaut, wie die 10-jährigen Staatsanleihen reagiert haben auf diesen Zinsanstieg, wird man sehen, das waren einige Prozent in Minus. So hat also diese Strategie wahrscheinlich schon fürs letzte Jahr nicht so gut funktioniert. So, und auch hier dienen fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage. Und jetzt kommt's, und das ist auch nichts Neues. So gilt das Momentum als eine der ausgeprägten Marktanomalien in der modernen Finanzforschung. Klingt total schwierig, aber eigentlich ist das mit dem Momentum schon lange bekannt. Momentum heißt, wenn ich aus dem DAX beispielsweise jetzt die Aktien kaufe, 2023 jetzt, die 10 Aktien, die letztes Jahr am besten gelaufen sind, nur die 10 kaufe, dann fahre ich damit, rückblickend betrachtet, ziemlich gut. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die 10, die am besten gelaufen sind, dieses Jahr auch wieder gut laufen, besser laufen wie der Markt, ist eben recht hoch. Das ist Momentum. Man nutzt das Momentum aus. Aber auch das funktioniert nicht immer. So, genau, das ist jetzt auch aus dem Finanztestheft. Da geht es jetzt auch nochmal drum, verschiedene Strategien. Und da ist auch nichts Neues. Ne? Momentum haben wir hier, Momentum, Trend, Trendfolge. Haben wir 11,1% im Schnitt Prozent pro Jahr weltweit gestreut. Und im Vergleich zu den anderen Strategien wie Dividenden, wie Value, wie Low Volatility oder auch wie Small Cap und Growth lief Momentum immer am besten. Ne? Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Jetzt ist es natürlich aufwendig, da immer drauf zu schauen. Ich habe mal geschaut, ob es da was gibt, was es einem etwas einfacher macht. Also ein Fonds gibt es da jetzt dazu nicht, aber ich meine, die Fondsmanager, wenn es aktiv gemanagt ist, schauen auf jeden Fall auf die 200-Tage-Linie, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es gibt auch ein Zertifikat, jetzt auch noch nicht ewig, auch erst seit Ende 2020, wo diese Strategie mit abbildet, auch in, ich glaube, 5 verschiedene Anlageklassen schaut und da eben diese Investitionsstrategie mit der 200-Tage-Linie macht, also rein, raus, rein, raus. Meine Kritik: die Handelskosten. Ne? Wir haben natürlich dann immer etwas mehr Handelskosten, wenn ich Buy and Hold da jetzt durchziehe. Ne? Also ich kann ja auch in den Märkten einfach drinbleiben und mir sagen, ja gut, okay, diese Abschwungphasen, die gibt's, die halte ich aus und bleib einfach drin. Und wenn ich da immer wieder rausgehe und wieder reingehe, es kommt auch mal zu Fehlsignalen. Das heißt, ich muss dann raus und dann doch wieder rein oder gehe rein und muss dann doch wieder raus. Das sehen wir jetzt gleich, wenn ich euch ein Beispiel zeige. Das heißt, das verursacht Handelskosten. Steuern, wenn ich ja irgendwo rechtzeitig wieder rausgehe, werde ich auch wieder einen Gewinn realisieren. Und das schmälert ja auch dann nochmal meinen Ertrag. Ja, die 200-Tage-Linie ist eben auch eine träge Sache. Das heißt, ein Wert muss erstmal eine ganze Zeit lang ziemlich gut laufen, bevor ich einsteige. Das heißt, ich steige immer etwas später ein, wie viele andere, weil ich eben warten muss, bis die 200-Tage-Linie ja wieder, bis der Wert nochmal über der 200-Tage-Linie liegt. Das kann dauern. So, das Ganze ist aufwendig und anstrengend, ja, weil man eben auch psychologisch gesehen da immer warten muss, ne? Und auch ja oft auch reagieren muss. Und am Ende ist diese Mehrrendite auch nicht so riesig. Klar, es gibt weniger Schwankungen, es gibt weniger Verluste manchmal, aber wenn ich einfach durchziehe, buy and hold, bin ich am Ende nicht viel schlechter wie in diesem Backtest. Also wenn man jetzt 20, 30, 40 Jahre zurückschaut, war das ziemlich gut gelaufen. Aber jetzt kommt noch mal was Entscheidendes. Ich schaue vom heutigen Stand zurück und wir reden jetzt auch darüber, ja, dass vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren war das noch gar nicht so präsent. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo wir alle das erkennen, verliert so eine Strategie auch an Kraft und an Macht. Ne? Weil ganz einfach die Leute, weil der Markt, ne, also wir alle sind der Markt, das Ganze verändern in dem Moment, wo wir das mehr und mehr auch umsetzen. Ne? Das heißt, da gibt es dann eben nur aufgrund dieser Strategie möglicherweise eben Verzerrungen am Markt und dann funktioniert das nicht mehr so gut. Da muss man auch immer im Kopf behalten, dass das am Ende in der Vergangenheit funktioniert hat, aber deswegen nicht in Zukunft funktionieren muss. Auch wenn das 30, 40 Jahre funktioniert hat. Erst wenn man das jetzt so langsam auch vielleicht immer präsenter hat und auch immer mehr danach eben sich ausrichten, kann so eine Strategie anfangen zu schwächeln. Ja, also von daher, ich meine, das ist grundsätzlich bestimmt keine schlechte Strategie, weil man ja damit ja auch seine Emotionen komplett ausschaltet. Das heißt, ich mache ja das, was mir der Chart vorgibt. Jetzt schreibt Felix, klasse, dass du was zur GTAA gesagt hast. Faber hat noch Vorschläge für viele Varianten gemacht, auch ohne 200-Tage-Linie. Momentum bleibt aber Grundidee, genau. Also ich zeige euch mal gleich was eigentlich ziemlich faszinierend ist. So, am Ende war das so für mich ein bisschen, ja, es ist die Suche nach dem goldenen Gral oder heiligen Gral, ja, die wir ja alle irgendwo gerne, den wir ja alle gerne finden wollen. Das heißt, wir wollen ja alle irgendwo diesen Weg finden, möglichst ohne Risiko eine Mega-Rendite einzufahren. Und es bleibt aber weiterhin bei der Suche, ne? Wenn wir nämlich alle den hätten, würde der Markt so nicht mehr funktionieren. Danke, Namensänderung, fürs Feedback. Ah ja, noch was. Genau, jetzt kommt's. Ich habe die 200-Tage-Linie, wie gesagt, schon gekannt, aber ich habe mir sogar schon mal Gedanken gemacht zur 38- und 200-Tage-Linie. Und ich kannte das, weil die Union Investment einen Fonds aufgelegt hat zur 38- und 200-Tage-Linie. Warum haben die das gemacht? Weil es da auch etwas gibt, was jahrelang ziemlich gut funktioniert hat. Und zwar, wenn man jetzt die 38-Tage-Linie nimmt und die 200-Tage-Linie, also ich will keineswegs hier rüberkommen, als wäre ich Charttechniker. Ich bin kein Charttechniker, ne? Also ich bin da wirklich jemand, der nur so ganz grobe Kenntnisse hat, aber die 38- und 200-Tage-Linie ist total easy. Und ich zeige euch das mal jetzt. Wir nehmen den MSCI World Index. Da ist er. So, ich mache mich noch mal ein bisschen kleiner. Und jetzt zeige ich euch mal die 200-Tage-Linie. Comdirect hat ja da wunderbar für uns alle leicht zu nutzen. Schöne Chart-Funktion. So, hier unten kann ich es einstellen. Ich stelle jetzt mal zuerst die 200-Tage-Linie ein. Dann seht ihr schon mal ein wenig, wie das dann aussieht. So, hier mal die 200-Tage-Linie und jetzt nochmal zu dieser Strategie. Wenn der Wert über die 200-Tage-Linie geht, ist das ein Kaufsignal. Ne? Also das hat ja hier auch dann ganz gut funktioniert. Ich nehme jetzt mal noch die 38-Tage-Linie mit rein. Die 38-Tage-Linie ist der Durchschnitt der letzten 38 Tage. Warum es 38 Tage sind, keine Ahnung. Aber es sind 38 Tage. Und klar ist ja auch, dass die 38-Tage-Linie viel dynamischer ist. Ja? Die geht ja viel schneller mit, weil es nur 38 Tage sind. Also es ist weniger träge. Und wir haben hier jetzt 5 Jahre MSCI World. Und die 38- und 200-Tage-Linie besagt, wenn die 38-Tage-Linie, das ist hier grün, von oben nach unten die 200-Tage-Linie schneidet, ist das ein Verkaufssignal. Wenn die 38-Tage-Linie von unten nach oben die 200-Tage-Linie durchbricht, ist das ein Kaufsignal. That's it. Mehr ist es nicht. Ne? Und wenn man mal schaut, in der Vergangenheit, ne, hier 38-Tage-Linie durchbricht von oben nach unten die 200-Tage-Linie, gehe ich raus. Ne? Geht in die gleiche Richtung. Und hier geht der Markt nach oben, ich bin aber noch draußen. Ne? Ich kaufe hier noch nicht. Aber hier kaufe ich, ne? Weil hier die 38-Tage-Linie, die 200-Tage-Linie von unten durchbricht. Hier kaufe ich. Und das war auch kein Fehler, ne? Wenn man ja sieht, dass es hier gewaltig nach oben ging. Und jetzt nochmal zurück. Die 38-Tage-Linie durchbricht von oben nach unten die 200-Tage-Linie. Verkaufssignal. Ich gehe raus. Hab wieder Handelskosten. Muss Steuern zahlen. Bin aber raus und der Markt fällt. Also hier bin ich eigentlich ja froh, dass ich das gemacht habe, ne? Und jetzt, und das ist jetzt, aber jetzt sollte jetzt nicht die Aussage sein, die ihr jetzt hier für bare Münze nehmen solltet. Jetzt hat die 38-Tage-Linie wieder die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbrochen. Und was bedeutet das? Kauf. Kaufsignal. Ne? Kaufsignal. Kann aber auch ein Fehlsignal sein. Das heißt, wenn der Markt wieder stark fällt, wird ja die 38-Tage-Linie auch wieder fallen, ne? Schneller fallen. Und würde da wieder die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchbrechen. Also Charttechnik ist Kaffeesatzleserei irgendwo, aber diese einfache Charttechnik hat in vielen, vielen Fällen, auch beim DAX und bei anderen Dingen, recht gut funktioniert. Und deswegen hat die Union, und das ist ja erstaunlich, einen eigenen Fonds dafür aufgelegt. Felix schreibt das Zertifikat. Ich meine, das auf Wikifolio ist leider nicht so gut gemacht. Deine grundsätzlichen Kritikpunkte sind aber berechtigt. Okay, dann danke schon mal dafür. Und der Aufwand ist groß, deswegen denke ich mir, ist es für viele Privatanleger ungeeignet. Da wäre es schon eher vielleicht was, wo man in einem Fonds oder in einem Zertifikat umsetzt. Aber auch da ist es halt immer die Frage, ist es dann wirklich besser langfristig oder ist es vielleicht mit Buy and Hold ja dann doch irgendwo besser. Ne? Also ich meine, klar, wir sehen ja auch hier, so ein paar Schwankungen kann man damit rausnehmen und auch so diese ganz harten Drawdowns. Ich habe auch noch hier beim Rohstoff-ETF, also nach gleichem Muster kann man hier auch vorgehen. Also diese GTAA-Strategie ist ja auch so gedacht, dass man in verschiedene ETFs dann eben investiert, aus verschiedenen Anlageklassen und dann eben diese 200-Tage-Linie nimmt. Hier haben wir das gleiche Phänomen, dass man halt auch hier wieder die 38-Tage-Linie haben als Kaufsignal hier. Und hier wäre jetzt für Rohstoffe ein Verkaufssignal. Das heißt, ihr müsstet jetzt aus Rohstoffen wieder rausgehen und warten, bis es da wieder ein Kaufsignal gibt. Und beim Goldchart, da ist es, glaube ich, nicht ganz so gelungen immer. Hier wäre ein Verkaufssignal, hier ist ein Kaufsignal, hier wieder Verkaufssignal. Hier sieht man das, ne? Kaufsignal, Verkaufssignal. Also hier kann das hin und her gehen. Innerhalb kürzester Zeit müsstet ihr ständig aktiv werden. Die Bank wird's freuen, weil ihr dann viel hin und her macht. Und hin und her macht Taschen leer. Also denke ich mir, es ist nicht ganz der goldene Gral, sondern es ist eine Möglichkeit von vielen. Und nur weil es in der Vergangenheit funktioniert hat, heißt nicht, dass das jetzt die richtige Strategie ist. Von heute an in 20 Jahren schaut man vielleicht zurück und kommt auf eine ganz andere Strategie und sagt sich, ja, das ist es jetzt. Das ist es. Die letzten 20 Jahre hat das funktioniert. Ne? Und dann macht man es. Dann machen es die meisten. Und dann geht so ein Vorteil wieder verloren, ne? Aber wenn jemand vielleicht Spaß dran hat, ja, so als Hobby, hat ja dann doch immer wieder was zu tun, mehr als Buy-and-Hold-Anleger, dann soll es mir recht sein. Reini schreibt, gibt ja auch den ETF World Momentum. Genau, also Momentum ist absolut eine Sache, die man machen kann, ne, so als Beimischung, weil es halt in vielen Marktphasen funktioniert hat. Ich habe es ja erklärt, ist ja auch nichts Besonderes. Aktien steigen halt, wenn sie gut sind. Und wenn sie jetzt in einem Jahr gut sind, sind sie auch meistens im nächsten Jahr auch noch gut. Gibt manchmal so Jahre, wo das etwas kippt wie letztes Jahr, ne? Wenn man jetzt mal die Top-Aktien von 2021 nimmt, hat man ja viele Tech-Werte, Tesla, Apple, Google, und hätte die ja in seiner Momentum-Strategie drin. Und 2022 lief es eben da eher schlecht. Da war so ein Wechsel. Ne? Und wenn da Wechsel kommt, in dem Jahr funktioniert es eben dann nicht so gut. Aber das kann ja wieder die Folgejahre, die jetzt noch kommen, wieder anders sein. Man muss immer Zeit mitbringen bei der ganzen Sache. Das ist ja immer so das Thema, Zeit. Nicht timing the market, sondern time in the market. Das ist auch ein guter Spruch. Zuckerfrei schreibt, Charttechnik ist mir persönlich zu obskur. Da bleibe ich bei Buy and Hold. Wenn eine genügende Anzahl das macht, scheint es zu funktionieren. Genau, selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist auch richtig. Ne? Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und da es viele dann tatsächlich auch tun. Die Frage ist halt immer, wenn es zu viele tun, gibt es Fehlbewertungen. Und die werden wieder von anderen genutzt, ausgenutzt, um eben ja wieder marktgerechte Preise zu erzielen. Das ist die Markteffizienz. Sind wir wieder beim Thema Markteffizienz. Da gibt es auch einen schönen Artikel von dem Gerd Kommer zum Thema, ja, wie aktiv ist der Markt noch, weil immer mehr passiv investieren, und dann schreibt er halt, ja, so passiv ist der Markt gar nicht, wie man oft denkt, weil viele ETFs eben auch nicht so passiv eben sind. Ist ein interessanter Artikel, Ich bin nicht überall d'accord mit ihm, aber das ist ja schon fast Blasphemie, ne, wenn man das sagt beim Gerd Kommer. Aber nee, ich finde schon, dass er so ein paar Punkte, wo ich es nicht bestätigen würde, weil in ETF ist eigentlich, auch wenn er jetzt einen seltsamen Index abbildet, ist darin keine Allokation von Kapital drin. Also es geht keiner hin und bringt das Kapital dorthin, wo es vielleicht hingehört. Das ist also immer noch passiv, auch wenn der Index vielleicht irgendwie nicht mehr so nach passiven Vorgaben gemacht ist, ist er aber trotzdem keine aktive Allokation. Ne? Aber gut. Reini, zeigst du den Fonds bitte nochmal? Ach, von der Union, ne? Oder was? Der hier, Uni RBA Welt 38,38-200. Ich habe ehrlich gesagt keine WKN gefunden. Ich glaube auch, dass der nur genutzt wird innerhalb einer Fondspolice. Dass der innerhalb einer Fondspolice genutzt wird. Vielleicht, und das wäre schon was Besonderes, dass Union den wieder praktisch liquidiert hat. Ne? Also es kann auch sein, ihr könnt ja mal gucken, ob er den findet. Also ich habe ihn jetzt so nicht gefunden, aber der wurde damals aufgelegt. Wie gesagt, vielleicht ist er nur für die Versicherungslösung von der R&V gedacht. Weil daher hatte ich es noch im Kopf, weil damals noch in der Bank, wo das eingeführt worden ist. Natürlich war das damals, ne, vor der Woche, Versicherung der Woche. Und deswegen habe ich mich auch mit dem Thema, das dahinter steht, was ja durchaus eine Berechtigung hat, etwas mehr beschäftigt. Felix schreibt, wieso verschwinden Faktorprämien eigentlich, wenn es viele machen? Die Effekte müssten doch eigentlich stärker werden. Das stimmt schon, aber wie gesagt, das ist ja der aktive Markt. Ne? Wenn man eben sagt, hier wird es aufgrund von einem Herdenverhalten, von mir aus jetzt eine Faktorprämie, kommt es jetzt zu Preisen, die nicht marktgerecht sind, dann wird das der Markt auch entsprechend reagieren. Das sind die aktiven Kräfte, die dann eben sagen, jetzt verkaufen wir aber, jetzt ist das viel zu teuer bewertet. Ne? Und dann reguliert sich das. Das ist Markteffizienz. Ne? Und wenn das nicht mehr funktioniert, weil wir alle nur noch passiv anlegen, dann ist der Markt futsch. Ja? Das funktioniert tatsächlich nicht. Aber das hat auch mal Gerd Kommer schön geschrieben. Es wird immer wieder diese Gegenkräfte geben. Ne? Wenn irgendwo die Marktverzerrung zu stark wird, wird es Gegenkräfte geben, die das wiederum für sich ausnutzen. Von daher ist es nie so, dass wir praktisch nur noch passiv agieren am Markt. Namensänderung, GTAA wäre aber eine gute Strategie, wenn man kurz vor der Rente steht und keine Schwankungen gebrauchen kann. Da wäre es dann nicht so schlecht. Ja, im Endeffekt ist ja nichts anderes wie die Position abgesichert. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt beispielsweise, ich gehe jetzt so bald in Rente jetzt und will meine Aktienposition noch nicht auflösen, weil ich glaube, der Markt läuft weiter, dann sichere ich die nach unten ab. Und dann kann ich das ja auch tun mit der 200-Tage-Linie, ne? Dass ich eben sage, wenn diese Linie, ich kann ja schauen, wann die erreicht ist, dann setze ich mir eben zu dem Punkt eine Verkaufsorder. Das ist ja nichts anderes wie das. Von daher ja, damit kann man seine Position durchaus auch absichern. Guti. Ja, Tools und Tipps. Tools und Tipps, da habe ich was gefunden. Eine ganz, also ich habe, wie gesagt, bei dem Tesla-Thema mal geschaut, wie sieht es eigentlich aus, wie sehen eigentlich so die Größenverhältnisse aus. Und zwar im gesamten MSCI World. Und ich weiß nicht, ob ihr da andere Quellen habt, aber die Seite hier habe ich gefunden. Und MSCI World, da ist ja, da steckt ja auch wieder Business dahinter. MSCI World ist ja auch eine Marke von, na, also MSCI ist eine Marke für Indizes und eine sehr große Marke, die auch damit sehr viel Geld verdient. Und deswegen ist auch das, was die Einzelwerte angeht, nicht überall so leicht abrufbar. Aber auf der Seite kann ich jetzt beispielsweise alle Positionen nach Gewichtung mir anschauen. Ne? Und wenn man hier sieht, Tesla ist halt hier Platz 4 schon. Ne? Tesla mit 1,5% und alles amerikanisch. Dann kommt hier Nestlé, dann wieder amerikanisch. Dann kommt hier Roche, dann kommt wieder die Amerikaner. Und dann kommen so langsam auch ein paar andere Länder noch. Und ich kann halt hier, und das ist halt das Schöne, mal ganz nach hinten blättern. Da stehen halt Werte, die fallen halt kaum ins Gewicht. Ne? Mit 0,05%. Mein Gott, die könnten komplett verschwinden vom Markt. Ich würde es ja gar nicht merken. Ne? Von daher seht ihr schon, man kann ein Depolio, ein Portfolio oder ein Depot kann man schön erweitern, wenn man diese Werte auf irgendeine Art und Weise mit irgendeinem Indexfonds oder mit irgendeinem Fonds, ETF oder Indexfonds, wie auch immer, etwas stärker gewichtet. Ne? Simrise zum Beispiel hier mit 0,03. Und es geht ja noch weiter runter. Ne? Natürlich spielen diese Werte keine Rolle mehr. Überhaupt keine. Die sind zwar drin, aber who cares? Ne? Die machen nicht die Musik. Ja, genau. Namensänderung schreibt nochmal sehr guter Punkt. Eine 200-Tageslinie Verkaufsorder. Dann wird das Ganze nicht ganz so aktiv. Da kann man sich vielleicht einfach mal daran orientieren für eine Verkaufsorder, weil, oder eine limitierte Order, weil ja da auch immer die Frage ist, ja, wo setze ich mein Limit? Ich darf es ja auch nicht zu knapp setzen, weil dann muss ich gar nicht erst die Limitierung machen, sondern kann ich auch direkt verkaufen. Wenn ich eine limitierte Order zum Verkauf mache, muss da schon ein ordentlicher Abstand sein, sonst lohnt sich's eben nicht, ne? Ja, das war jetzt der Tool-Tipp der Woche mit vielen Einzelwerten. Und wenn jemand andere Tools hat, die er gerne mal den anderen vielleicht zeigen will, gerne jetzt in den Chat oder auch in der Telegram-Gruppe. Dazu ist die ja gedacht, dass man da auch mal vielleicht den anderen einen guten Tipp gibt. Oh, wir haben schon eine Stunde. Ich muss mich ja, wie gesagt, ich habe dann noch etwas viel dabei heute. Das geht ganz schnell, ne? Wir sind ja hier schon beim Ausblick und sonstiges. Ich wollte einfach nur mal euch von dem Turing-Test berichten. Ich weiß nicht, wer den kennt, den Turing-Test, weil jetzt ist das Thema ja mit diesem Chat GPT, dass das so intelligent ist und so schlaue Dinge schreiben kann. Ich selber habe es noch gar nicht genutzt. Aber der Turing-Test besagt, dass, und der ist meiner Kenntnis nach noch nicht bestanden worden. Der wurde vor Jahrzehnten, wurde praktisch gesagt, ich glaube, bis zum Jahr 2000 wird es möglich sein, dass ein Computer so gut mit einem Mensch agieren kann, dass der Mensch nicht mehr erkennt, dass er mit einem Computer interagiert. Ne? Und das ist der Turing-Test. Da sitzt ein Mensch und da ist dann die Wand. Man sieht nicht, wer dahinter sitzt. Und wir haben hier einmal einen weiteren Mensch und wir haben ein Computersystem. Und er agiert oder interagiert jetzt rein über Text, über Chat. Und soll eben nicht merken, dass er mit einem, oder ist, er kann nicht mehr unterscheiden, rede ich mit einem Mensch oder schreibe ich mit einem Mensch oder schreibe ich mit einem Computer. Der Test wurde noch meiner Kenntnis nach noch nie bestanden, aber nach allem, was man so liest über diese neue KI, wird dieser Test wahrscheinlich relativ bald bestanden werden. Ne? Ich finde es doch spannend, solche Dinge. Ne? Also klar wird es schwer sein, ein Computersystem so zu programmieren, dass man als Mensch nicht mehr merkt, dass das jetzt kein wirklicher Mensch ist. Aber wir stehen mit Sicherheit kurz davor. Ja, da noch einen kleinen Hinweis, aber das überspringen wir jetzt. Da habe ich noch eine interessante Studie, deswegen ja, Telegram ist auch für mich immer super interessant und spannend. Hat jemand aus der Telegram-Gruppe Diskussionsgruppe mir oder uns allen eine Studie geschickt, die ich mir jetzt noch nicht so im Detail angeschaut habe. Aber das Thema der Studie ist interessant. Und zwar wird in der Studie geschaut, inwieweit weichen diese ganzen Finanzratgeber, diese populären Finanzratgeber, die fast jeder oder viele gelesen haben, inwieweit weichen die von der wissenschaftlichen Meinung eigentlich ab? Und diese Studie hat jetzt eben, glaube ich, die Top 10 aller Finanzratgeber, die sehr populär sind, genommen und hat die eben ins Verhältnis gesetzt und verglichen mit der wissenschaftlichen Meinung zu dem Thema. Also so ein bisschen populäre Meinung zu Wissenschaftsmeinung und hat dann die Unterschiede herausgearbeitet, wo es eben hier große Unterschiede gibt. Am Ende ist es jetzt hier, glaube ich, ganz gut gegenübergestellt worden. Ich glaube, ich habe ein bisschen größer hinbekommen. Kann man sich mal noch im Detail anschauen. Also hier sehen wir die Konsensusmeinung der populären Ratgeber. Und hier sehen wir eben die akademische Meinung. Und wir sehen halt hier die Gegenüberstellung. Und da habe ich jetzt nur mal einen Punkt gesehen, der mir jetzt etwas seltsam vorkam. Zum Beispiel hier. Hohe Dividenden sind attraktiv, sagt halt die Ratgeber, populäre Ratgebermeinung. Und die Wissenschaft sagt, hohe Dividenden sind unattraktiv. Das finde ich jetzt so in der Pauschalität auch nicht richtig. Aber ich müsste mir vielleicht noch die Studie genauer anschauen. Andere Dinge kann ich dann schon eher verstehen. Value Stocks and Small Stocks are attractive. Value Stocks and Small Stocks may or may not be attractive. Ja, das ist richtig. Ne? Also das kann oder kann sein oder kann aber auch nicht so sein. Das ist nicht immer gleich. Ne? Von daher, das ist schon richtig. Ich werfe es einfach mal so in die Runde und gebe euch auch gerne den Link, wer das lesen will. Ich werde es mir wahrscheinlich noch etwas genauer anschauen. Wollte ich einfach nur mit euch hier jetzt mal noch teilen. Reini schreibt noch, Entnahmestrategien finde ich super spannend und es gibt nicht viele, die sich dieses Thema abseits der obskuren 4% Regel annehmen. Ja, wie gesagt, da will ich ja auch nochmal was dazu machen. Ich wollte ja auch schon was zu VL machen. Aber letzte Woche war nichts drin und auch die nächste Woche wird wahrscheinlich nichts drin sein. Ich bin froh, wenn ich das mit einem Live hinbekomme. Ihr könnt mir gerne glauben, dass mir das schon Spaß macht und ich gerne mir da mal so ein, zwei Tage Zeit nehmen würde dafür. Aber da ist das Problem, ne? Also ich kriege ja kein Geld dafür, ne? Ich kriege für andere Sachen Geld und die haben Priorität. Von daher bitte ich da noch um etwas Geduld. Ich gehe auf das Thema auf jeden Fall noch ein. Entnahmestrategien sind total wichtig und es gibt halt vor allen Dingen große Fehler dabei. Hab da mal mit dem Stefan Ehrlich mal einen Livestream gemacht, auch wo ich das Thema aufgegriffen habe. Das ist auch bei YouTube auf meinem Kanal zu finden, wo ich vor allen Dingen gezeigt habe, wie sehr das in die Hose gehen kann, wenn ich eine Entnahmestrategie oder einen Entnahmeplan aus dem Aktienfonds mache. Das kann total in die Hose gehen. Deswegen soll man das auf keinen Fall machen. Ne? Und das mit der 4%-Regel weiß ich jetzt nicht genau, wie das gemeint ist. Es gibt ja, glaube ich, irgendwie, wenn man 60-40 aufteilt und dann daraus 4% entnimmt, dann hält das 30 Jahre. Das sind Regeln, die finde ich auch zu pauschal. Und daher gehen wir da noch auf jeden Fall drauf ein. Gut, habt ihr denn noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten haben wir ja jetzt schon wieder einiges besprochen, finde ich. Und denke, dass wir auch nächste Woche nochmal den Livestream hinbekommen am Sonntag. Jetzt war er abends. Weiß nicht, wie das für euch ist, ob das besser ist. Ich kann das im Prinzip morgens machen, mittags oder abends. Klar habe ich nicht immer Zeit zu der entsprechenden Uhrzeit, aber ich wechsle da ganz gerne mal ab. Und ihr könnt mir auch gerne immer mal auch zurufen, wie es vielleicht euch lieber ist. Aber ich kann es eben nicht garantieren. Ne? Ja. Gut, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Restsonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Bei uns ist, glaube ich, Schnee gemeldet heute Nacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es kann gut sein, dass ich morgen früh aufstehe hier und dann ist alles voll Schnee. Vielleicht aber auch, ach, der Fritz kommt mit seiner Anfangsfrage, stimmt. Die wollen wir noch. Du hättest mich früher erinnern sollen, ne? Aber ich denke, die Frage kann man relativ schnell beantworten, ne? Also langlaufende Anleihen haben eben den Nachteil, dass sie eben, dass das Geld eben erst viel später zurückfließt, ne? Also und entsprechend eine Veränderung am Markt eben stärker den Wert verändert. Das hat was mit diesen Cashflows auch zu tun, dass eben diese dass eben diese Cashflows so weit in der Zukunft noch liegen. Und wenn die Veränderungen am Markt heute sich eben verändern, dann wirkt sich das eben auf den Wert der Anleihe viel stärker aus, wie wenn sie kurzfristig ist. Das hat was mit Flexibilität des Investors auch zu tun. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und wie gesagt, einen guten Wochenstart. Und wir sehen uns dann bestimmt bald mal wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Live-Teilnahme und für die Interaktivität. Macht immer sehr viel Spaß und von daher, live bleibt auf jeden Fall, wenn alles andere nicht funktioniert auf dem Kanal, live bleibt. Von daher freue ich mich darüber, dass ihr dabei seid. Macht's gut und bis dann.